Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Viröhl und heute machst du das Programm. Wir haben in den letzten Wochen wieder eine ganze Reihe an Fragen bekommen an unsere E-Mail-Adresse podcast@scalable.capital in den sozialen Netzwerken über den Instagram-Fragensticker. Tja, und die wollen wir jetzt mal beantworten. Zunächst nochmal eher allgemeiner von Ben Sonax. Der interessiert sich nämlich für das Verhalten bei Übernahmeangeboten und was man dabei als Privatanlegerinnen und Privatanleger beachten muss. Naja, grundsätzlich sollte man sich zunächst mal klar machen, was passiert denn in dem Moment, wo ein Übernahmeangebot angekündigt oder dann vorgelegt wird. Die normale Unternehmensbewertung durch die Börse wird außer Kraft gesetzt. Denn es gibt ja dann irgendjemanden, der einen fixen Preis für die Aktie bietet und in aller Regel auch bereit ist, zu diesem Preis alle Aktien, wenn möglich, einzukaufen. Das heißt, der Kurs spiegelt dann nicht mehr die wirtschaftlichen Perspektiven des Unternehmens wider, sondern vor allem die Wahrscheinlichkeit, mit der ein solches Übernahmeangebot durchgeht oder nicht durchgeht. Das ist schon eine sehr spezielle Anlagemotivation dann, kann auch durchaus eine interessante Diversifikation sein, denn solange so ein Übernahmeangebot solide finanziert ist, hängt es ja nicht an irgendwelchen Marktbewegungen, sondern bleibt auch dann bestehen, wenn zum Beispiel Kurse ins Rutschen kommen. Entscheidend dabei sind häufig dann kartellrechtliche Verfahren. Man hat also einen zusätzlichen marktunabhängigen Faktor. Das ist die positive Interpretation derjenigen, die gerade im Rahmen solcher Übernahmeangebote dann Aktien kaufen und handeln. Da gibt es Hedgefonds, die nichts anderes machen. Das nennt sich dann Merger Arbitrage. Also eine wirklich hochkomplexe, aber durchaus interessante Strategie. Ich als Privatanleger habe mir irgendwann mal gesagt, das ist toll, dass es solche Experten gibt. Ein paar davon sind übrigens dann auch börsennotiert und an denen kann man sich beteiligen. Aber ich selbst muss dieses Spiel nicht mitspielen, weshalb ich in aller Regel dann, wenn es nicht mehr um die wirtschaftlichen Themen im Unternehmen geht, sondern um die technischen Fragen eines Angebots, gleich aussteige und in aller Regel einen Gewinn mitnehmen kann, denn ansonsten wäre ein Übernahmeangebot ja für die meisten Investoren wenig lohnend. Ob du das auch so machst oder nicht, das musst du dir überlegen. Ob du Merger Arbitrage machen willst oder sagst, komm, Hit and Run, Geld nehmen, vielleicht wird es auch am Ende eine Hängepartie, kommt nicht zustande, so wie diese lange Jahre verdattelte Übernahme von iRobot durch Amazon, die dann letztendlich von der EU-Kommission untersagt wurde. Und während dieser Zeit ist iRobot, dieser Saugroboterhersteller, ziemlich verloddert. Wenn du nicht sofort verkaufst, sondern sagst, ich will das Übernahmeangebot wirklich wahrnehmen, dann kriegst du irgendwann Post in dein Postfach vom Unternehmen hier im Scalable Broker, wo dann drin steht, dass du deine Aktien einreichen kannst zur Übernahmeofferte. Wenn du das tust und das Übernahmeangebot geht durch, dann kriegst du eben tatsächlich den Übernahmepreis. Aber berücksichtige bitte, dass dieser Preis nicht sofort gezahlt wird. Übernahmen sind sehr komplexe Transaktionen. Und zwischen der Einreichung und der Überweisung des Übernahmebetrags, da vergehen in aller Regel Monate. Das können auch durchaus mal mehr als 6 Monate sein, insbesondere wenn das so grenzüberschreitende Transaktionen sind. Und wenn das dann so lange dauert, dann liegt das nicht am Broker, sondern dann liegt das eben an diesem komplexen Verfahren und auch an den entsprechenden regulatorischen Rahmenbedingungen im Wertpapierübernahmegesetz beispielsweise hier in Deutschland. Und in dieser Zeit, wenn du die Aktien eingereicht hast und aufs Geld wartest, naja, da hast du dann eben Aktien im Depot, die aber eben nicht handelbar sind, weil sie eine andere WKN haben. Wenn du also schnell irgendwie ans Geld musst, dann ist es ungeschickt, Aktien einzureichen. Dann lieber vorher mit einem kleinen Abschlag in aller Regel über die Börse verkaufen. Ansonsten, wenn wir über Deutschland sprechen, gibt es natürlich hier auf Basis dieses Wertpapierübernahmegesetzes auch noch ein paar Sonderkonstruktionen. In aller Regel gelingt es bei einem solchen Übernahmeangebot ja eben nicht, 100% der Aktien zu bekommen. Ein paar bleiben immer noch übrig. Dann ist die Frage, wird die Schwelle von 90 beziehungsweise dann auch von 95% überschritten, wo dann ein sogenannter Squeeze-Out stattfinden kann, wo man dir dann deine Aktien, auch wenn du es gar nicht willst, zwangsweise abnehmen kann gegen eine entsprechende Zahlung, die dann erstmal in einer Hauptversammlung beschlossen wird, im Nachgang häufig bei Gerichten nochmal in sogenannten Spruchstellenverfahrungen geprüft wird, eventuell nach oben angepasst wird. Auch das ist wiederum ein Fall für Experten. Gibt einige Privatanlegerinnen und Privatanleger, die sich da richtig reingefuchst haben, auch in Werte, die dann erstmal von der Börse genommen wurden, aber im Freiverkehr weitergehandelt werden. Das ist was für absolute Experten. Spannende Nischen, aber auch daran kann man sich mit börsennotierten Beteiligungsgesellschaften vielleicht ein bisschen einfacher engagieren. Sansha Kuvakai mag die Eisenbahn und fragt, wie man denn die Übernahme von Norfolk Southern durch Union Pacific bewerten kann. Uff, da werden einige jetzt erstmal denken, okay, Eisenbahn, Börse, was hat das miteinander zu tun? Tja, während der Börsengang der Deutschen Bahn hierzulande ja 2008 abgeblasen wurde, gibt es in vielen anderen Ländern, so auch in den USA, tatsächlich börsennotierte Eisenbahnlinien. Wobei der Personenfernverkehr auch in den USA in staatlicher Hand ist. Wenn ihr euch also in einen Amtrak-Zug, ja, offiziell National Railroad Passenger Corporation, setzt, dann seid ihr auch dort Gast des Staates. Aber die großen Güterbahnbetreiber in den USA, die sind tatsächlich gelistet. Manche indirekt, wie BNSF, Burlington North Santa Fe, als Teil von Warren Buffetts Berkshire Hathaway, aber andere auch direkt. So auch die Nummer 1 der Branche mit dem größten Netz, das ist eben Union Pacific, und diese Gesellschaft schließt sich jetzt mit der Nummer 4 zusammen, Norfolk Southern, die vor allem an der Ostküste und im mittleren Westen sehr stark präsent sind. Die Übernahme hat ein Volumen von 85 Milliarden Dollar, ist also wirklich ein dickes Ding, so wie es sich für eine Eisenbahn gehört, und schafft tatsächlich das erste transkontinentale Güterbahnnetz in den USA, nicht nur von West nach Ost, sondern auch von Nord nach Süd, und das eben über verschiedene Längen und verschiedene Breitengrade, sodass es tatsächlich diese bei Übernahmen ja immer beschworenen Synergieeffekte gibt. Wenn momentan irgendwo die Strecke, das Netz von Union Pacific endet, dann gibt es sogenannte Interchange Hubs, und dann muss auf die Strecke beispielsweise von Norfolk Southern einen anderen Betreiber umgeladen werden. Das kostet Geld, das braucht Zeit und verkompliziert Lieferketten. Insofern, wenn das jetzt wegfällt, diese Interchanges, dann wird das für die Wirtschaft schon eine Erleichterung und auch für das Management der Waggons. Denn je größer das Netz ist, umso sinnvoller ist der Einsatz von Technologie und umso schneller amortisieren sich auch dabei Investitionen in entsprechende Tools, zum Beispiel auf Basis von künstlicher Intelligenz. Dazu steigt natürlich auch die Preismacht der Bahnbetreiber, denn wo es vorher 6 sogenannte Class One Eisenbahnlinien gab, gibt es künftig nur noch 5. Naja, finden natürlich andere Unternehmen, die auf die Eisenbahn angewiesen sind, und auch Gewerkschaften nicht ganz so toll, macht aber aus Aktionärssicht allemal Sinn. Grundsätzlich haben Eisenbahnlinien ja sowas wie einen natürlichen Burggraben. Ja? Dort, wo eine Eisenbahntrasse liegt, wird niemand auf die Idee kommen, eine zweite genau daneben zu legen. Es wäre unwirtschaftlich, denn, und damit sind wir beim Nachteil dieses Geschäftsmodells, dem Spiegelbild des Burggrabens, es ist immens kapitalintensiv. Also nichts Asset-Light wie im Software-Business, das ist Asset-Heavy. Die Bewertung von Union Pacific jetzt, wo der Deal gerade sozusagen in der Mache ist, mit dem 17-fachen Gewinn am unteren Ende des Korridors der letzten 10 Jahre, das signalisiert vielleicht ein bisschen Misstrauen gegenüber dem Deal, aber vor allem eine gewisse Skepsis gegenüber der konjunkturellen Entwicklung. Dafür sind diese Eisenbahnlinien in aller Regel sehr sensitiv. Aber ist ja auch positiv, man ist jetzt endlich mal günstiger bewertet als einer der großen Konkurrenten, nämlich Canadian Pacific Kansas City. Die Eisenbahnlinie, die hat 2023 schon zusammen fusioniert und das erste Netz von Kanada bis runter nach Mexiko gestreckt. Allerdings eben nicht so dicht, wie das jetzt bei Union Pacific Norfolk Southern der Fall sein soll. Allerdings, das sollten wir auch nie vergessen, eine solche Übernahme, so eine Integration ist immer eine Umbruchssituation. Wer sowas nicht mag, sondern lieber in ein momentan, sagen wir mal, fertiges Unternehmen investieren möchte, der kann sich zum Beispiel dann in Kanada die andere große Eisenbahnlinie anschauen. Canadian National Railway ist mit dem 16-fachen Gewinn bewertet und damit für die letzten 10 Jahre auf einem Bewertungstiefstand. Steff Klein fragt nach der Hype-Aktie des dritten Quartals. Oracle, nun 3-mal so groß wie SAP. Was bedeutet das eigentlich? Tja, Oracle und SAP, die beiden zusammen, das sind eben die größten Anbieter von Unternehmenssoftware. Beide in den 1970ern gegründet und wirklich ewig in inniger Rivalität verbunden, inklusive juristischer Dimension. Vor 15 Jahren konnte die SAP-Tochter TomorrowNow tatsächlich überführt werden, dass sie Kundendaten von Oracle gehackt hatte, um dann die Kunden anzusprechen. Natürlich ein Manöver, was nicht nur sehr böse war, sondern was dann auch Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe zur Folge hatte. Und auch die Firmengründer Larry Ellison und Hasso Plattner haben ihre Rivalität offen ausgelebt. Nicht nur, indem sie in Interviews übereinander hergezogen haben, sondern sie sind beide Segler und bei Regatten schon gegeneinander angetreten. Inzwischen muss man allerdings sagen, ist ein Vergleich zwischen diesen beiden Unternehmen nicht mehr Äpfel und Birnen, sondern eher Äpfel und Kürbis. Ja, SAP konzentriert sich eben weiter auf Software und ist nach wie vor das, was man Asset Light nennt. Also vom operativen Cashflow, zuletzt rund 8 Milliarden Euro, werden gerade einmal 10% in Sachanlagen wie Rechenzentren investiert. Ja, entsprechend sauber ist auch die Bilanz, netto keine Schulden und entsprechend vorgezeichnet ist der Weg, Kunden weiterhin in die Cloud migrieren und dort vor allem durch den Einsatz von KI-Strukturen höhere Preise erwirtschaften. Oracle geht einen ganz anderen Weg, investiert nämlich Milliarden, um in den Kreis der Hyperscaler aufzusteigen. Also nicht nur Software liefern, sondern wie Microsoft, wie Google, wie Amazon Infrastruktur aufzubauen und entsprechend zu verwerten. Das sorgt natürlich für eine ganz andere Wachstumskurve als bei SAP. Gerade wurde ja so ein Auftragsbestand von 455 Milliarden US-Dollar gemeldet von Oracle. Ja, das ist 7-mal der aktuelle Konzernumsatz. Und um diesen Auftragsbestand in den nächsten 5 bis 10 Jahren tatsächlich in Umsatz und klingende Münze umzuwandeln, beispielsweise mit Dienstleistungen für OpenAI, den wohl größten Kunden, da muss Oracle erstmal kräftig investieren. Allein in diesem Jahr rund 35 Milliarden Dollar. Das ist eine Stange Geld, vor allem relativ zu dem, was Oracle im Softwaregeschäft so an Erlösen macht. Da liegt nämlich der Cashflow nur bei 20 Milliarden Dollar. Will heißen, Oracle muss nicht nur viel investieren, sondern muss auch viel finanzieren. Schulden aufnehmen, das können sie ganz gut. Davon haben sie nämlich schon 95 Milliarden Dollar netto. In Summe, während SAP den Weg weitergeht, ist Oracle eine richtig heiße Wette geworden. Aber momentan kommen eben diese heißen Wetten auf den Faktor KI, auf die Nachfrage nach Datacenter-Leistungen an der Börse noch besser an als reine Anwendungsunternehmen wie SAP. Janzi1291 verfolgt mich wohl schon ein bisschen länger und weiß deshalb, dass mein Sohn Disney-Aktien hat und fragt, ja, hat dein Sohn diese Disney-Aktien noch? Bin leider selber investiert mit minus 20%. Lohnt es sich, sie noch zu halten? Also, zunächst mal kann ich sagen, ja. Mein Sohn ist nach wie vor investiert, allerdings ist Walt Disney nur eine von inzwischen 36 Geburtstagsaktien in seinem Portfolio und die sind insgesamt mit 10% gewichtet. Der Rest, das ist Gold und vor allem dann eben ETFs breit gestreut. Deswegen ist das Unternehmen für ihn jetzt nicht so wichtig. Gleichzeitig verfolge ich es natürlich allein schon, weil ich mit Disney aufgewachsen bin. Aber ich habe natürlich damit auch Bauchschmerzen. Irgendwie hat man den Eindruck, bei Disney ist too much of everything. Ne? Von allem zu viel. Themenparks, Kreuzfahrten, Filmproduktion, Streaming. Dazu aber auch diese klassischen Cable Networks. Auch noch obendrauf der Sportkanal ESPN. Also wahnsinnig viele Aktivitäten, die Managementkapazitäten binden. Und gerade dieses lineare Fernsehen, das liefert zwar nach wie vor Cashflows, auch wenn sie sinken, aber es passt irgendwie da nicht mehr rein und hat auch nicht wirklich Synergieeffekte zu den übrigen Bereichen. Man sieht das auch an der Börsenperformance, dass Disney, obwohl sie wahnsinnig viel machen, obwohl sie irgendwie diesen Magic-Faktor haben, keine Werte mehr für Aktionäre geschaffen hat, schon seit langer Zeit, denn der Kurs stagniert per Saldo seit 10 Jahren, abgesehen von diesem kurzfristigen Verdopplungssprung während der Pandemie und dem anschließenden Abverkauf. Das ist ein sehr eindeutiges Verdikt der Börse über die Unternehmensstrategie und auch die Komplexität von Disney. Disney versucht, diese vielen unterschiedlichen Einheiten alle irgendwie zusammenzuhalten, aber es klappt halt nicht so, dass Börsianer bereit sind, da auch mal Bewertung wieder drauf zu schreiben. Damit das passiert, bräuchten sie einen strategischen Wurf. Der könnte in der Abspaltung der Cable Networks liegen, also des linearen Fernsehens. Comcast will das ja auch machen und eigentlich war das ja auch der Plan von Warner Brothers. Der wird auch wohl im Fall der kolportierten Übernahme durch Paramount Skydance durchgezogen. Und so ein strategischer Wurf wäre wichtig, um bei Disney überhaupt eine Perspektive dafür zu eröffnen, dass man wieder eine höhere Bewertung irgendwann auf den Konzern draufschreiben kann. Es ist nicht gesagt, dass es in einem solchen Fall tatsächlich gelingt, aber ohne einen strategischen Wurf halte ich es für nahezu ausgeschlossen, dass Disney mit einer höheren Bewertung ausgestattet ist. Und wenn der Kurs dann steigen sollte, ja, dann muss alles eben direkt aus Ertragszuwächsen kommen. Und das wird in diesem weit verzweigten Reich auch schwierig. Wir kommen zu Figaro. Nicht Figaro, Figaro, Figaro. Nein, ich fange nicht an zu singen, sondern zu Figaro Boris. Der interessiert sich für Nahrungsmittel, ganz speziell für Dosenfleisch, nämlich Hormel Foods. Schaffen die die Wende und ist der Einbruch symptomatisch für die Branche? Tja, Hormel Foods, tatsächlich eine Ikone unter den US-Lebensmittelaktien, Hersteller des legendären Spam-Dosenfleischs. Ja, da kommt dann eben auch der Begriff für die E-Mail-Werbung, die man nicht haben möchte, her. Aber sie machen dazu noch ein paar andere Produkte. Beispielsweise, wenn du mal in den USA Truthahn-Produkte gegessen hast, dann vielleicht von Jennie-O. Dazu gibt's Applegate, das ist dann Natur- und Biofleisch. Oder Skippy, Erdnussbutter. Also alles so richtig deftig, fleischig, amerikanisch. Dazu ein Dividendenkönig, der seine Ausschüttung seit 59 Jahren, also 6 Jahrzehnten, jedes Jahr gesteigert hat. Und das auch noch auf einem Renditeniveau von aktuell mehr als 4,5%. Wow! Aber wir wissen ja, hohe Dividendenrenditen kommen oft durch fallende Kurse zustande. Und das ist leider auch bei Hormel Foods der Fall, denn seit dem Ende der Pandemie geht es kontinuierlich abwärts. Inzwischen liegt die Aktie mehr als 55% unter ihrem Hoch vom Frühjahr 2022. Und das ist ein Einbruch, wie wir ihn seit 1980 nicht mehr gesehen haben. Warum seit 1980? Nun, weil meine Chartquelle nur zurück bis 1980 geht und da ist das in diesen 45 Jahren ohne Beispiel. Das ist wirklich dramatisch und auch symptomatisch, ja, für die Branche, lieber Figaro. Während der Pandemie hat man die Preise kräftig angezogen, um die gestiegenen Rohwaren und Personalkosten irgendwie zu kompensieren, aber irgendwann haben die Verbraucher dann eben doch das Rechnen angefangen und sind auf günstigere Alternativen zu den teuren Markenprodukten umgestiegen. Und bei Hormel merkt man das jetzt so richtig. Der Umsatz heute ist geringer als 2022 und die Rohmarge, also das, was ganz oben nach Abzug der direkten Kosten in der Gewinn- und Verlustrechnung steht, die ist von früher 20% auf jetzt 16% gefallen. Und wenn da ganz oben in der Gewinn- und Verlustrechnung schon 4 Prozentpunkte fehlen, dann zieht sich das einfach komplett runter bis zur Nettomarge, also dem, was unterm Strich übrig bleibt. Die ist nämlich von knapp 10% auf nur noch etwas über 6% gefallen und ist jetzt wieder auf dem Niveau von 2012. Tja, und so wird die Aktie jetzt eben auch bewertet. Nicht mehr mit dem 25-fachen, sondern nur noch mit dem 16-fachen Gewinn. Dazu kommen hausgemachte Probleme, ne, wie einige Akquisitionen, deren Integration dann doch ein bisschen mühsamer und langwieriger ist als gedacht, sowie auch noch die Ausbrüche der Vogelgrippe, die auf dem Geflügelgeschäft lasten. Aber es ist schon im Wesentlichen ein Bewertungsthema wie im gesamten Food-Sektor. Bis in die Pandemie hinein hat man bei Lebensmittelfirmen immer gesagt, ach komm, gegessen wird doch immer. Die wachsen vielleicht nicht rasant, aber stabil und konjunkturunabhängig. Und deswegen, weil sie so stabil sind, kann man auch eine hohe Bewertung draufschreiben. Dazu ist der Markt aber in dieser Situation nicht mehr bereit, wo es auch nicht gelingt mehr, Preissteigerungen entsprechend an die Kunden weiterzugeben, ohne dass der Absatz leidet. Ist so ein bisschen so wie bei den Tabakaktien. Bis 2015 wurden die ja auch mit KGVs von über 20, zeitweise sogar 25 bewertet, bis man dann irgendwann festgestellt hat, naja, das Geschäft ist ja doch gar nicht so defensiv. Und dann sind die Bewertungen sukzessive in den einstelligen Bereich gerutscht, haben sich dort lange aufgehalten und erst in den letzten 12, 18 Monaten sind dann Werte wie eine Altria oder wie eine British American Tobacco wieder angesprungen. Und wenn man das jetzt mal als Maßstab nimmt, diesen Abschied vom Bewertungsnarrativ, geraucht wird immer gleich, gegessen wird immer gleich, getrunken wird immer, tja, dann muss man sagen, dann kann es eben auch bei Hormel noch deutlich runtergehen. Allerdings bin ich ziemlich überzeugt, irgendwann wird der Sektor sich erholen. Allein schon, weil sich die Konzerne neu zusammensetzen und die Aufspaltung, die jetzt bei Kraft Heinz geplant ist oder die Übernahmen der beiden Kellogg-Konzernteile, die zeigen ja bereits, dass dieses Food-Monopoly läuft. Aber dieses Monopoly wird Zeit brauchen. Und wer auf die Erholung des Sektors setzen will, der muss streuen. Also quasi einen Einkaufskorb aus unterschiedlichen Unternehmen vollpacken, die auch unterschiedliche Treiber haben, die unterschiedliche Märkte bedienen. Da kann man vielleicht eine Hormel und eine Kraft Heinz reinpacken, in den USA dann auch eine Campbell oder eine J.M. Smucker, die beide schon im einstelligen Bereich bewertet sind, wobei Smucker auch sehr hohe Schulden hat. Aber da wäre dann vielleicht auch eine Nestlé oder auch eine Danone dabei. Nur, es sollte klar sein, das ist definitiv keine heute billig, morgen teuer Chance, sondern das ist etwas für Anlegerinnen und Anleger mit einem sehr langen Atem und auch etwas, wo man in so einer Bodenbildung mit Tranchen oder auch mit einem Sparplan agieren kann. Und wo wir schon bei Fleisch sind, da kommen wir jetzt zu Deutscher Wurst. Ja? Deutsche Wurstaktie börsennotiert? Nein, aber unser Fragensteller, German Sausage Dog, fragt: antizyklisch investieren. Schlägt jetzt die Stunde von Ørsted, von Equinor, von Merck oder von Johnson & Johnson? Also Ørsted, Equinor, Merck, Johnson & Johnson, das sind aber jetzt schon ganz schön unterschiedliche Investment Cases, die man eben einzeln aufdröseln sollte. Es ist ja nicht so, nur weil etwas stark gefallen ist, muss es wieder steigen, sondern es muss schon irgendeine Art von Katalysator, irgendeine Art von Perspektive haben, warum es denn wieder aufwärts gehen sollte. Und deshalb schau dir bitte genau an, was jeweils die Treiber hinter den einzelnen Storys sind. Warum ging es runter und warum könnte es wieder raufgehen? Da stellen wir bei Ørsted fest, dass das ja nicht nur so Launen der Börse sind, die den Kurs nach unten geschickt haben, sondern Ørsted hat sich mit der US-Expansion im Windenergiebereich kräftig übernommen. Projekte sind zu teuer geworden, andere können nicht verwertet werden, wieder andere werden von der Regierung stillgelegt. Egal, was die Gründe sind, die haben als dänisches Unternehmen ja auch teilweise in Staatsbesitz 50,1% da drüben ein ziemliches Abenteuer veranstaltet und brauchen nun dringend Kapital. Und die Aufnahme dieses Kapitals wird erstmal zu einer immensen Verwässerung aller Aktionäre führen. Equinor, ganz andere Story. Ja, die leiden unter den Ölpreisen der staatlich mitkontrollierte norwegische Öl- und Gasproduzent. Aber sie machen ja nach wie vor satte Cashflows und auch wenn sie ebenfalls in erneuerbare Energien investiert haben, damit nicht immer glücklich sind, haben sie niemals diese Wetten eingegangen, die eine Ørsted gewagt hat und sie haben halt das hochprofitable Geschäft mit fossilen Brennstoffen im Kreuz, während Ørsted eigentlich eine Finanzfirma ist. Gehen wir auf die Gesundheitsseite. Bei Merck ist die Situation, dass die Hälfte der Umsätze aus einem einzigen Medikament resultiert, nämlich aus der Krebstherapie Keytruda. Und die könnte durch Innovationen wie etwa von BioNTech unter Druck kommen. Und 2028 ist überdies der Patentschutz für die Hauptformel weg. Das heißt, die müssen bis dahin mit Nachfolgemedikamenten aus der Pipeline entsprechend weit sein, um eine mögliche Lücke durch Nachahmerprodukte zu schließen. Hältst du das für realistisch? Kannst du die Pipeline hier wirklich einschätzen? Kannst du dir da qualifiziert eine Meinung zu bilden? Oder ist das eher so die Hoffnung, dass man sagt, naja, die Aktie wird jetzt momentan mit einem einstelligen KGV bewertet, wird schon irgendwie gut gehen, irgendwas muss ja da sein. Ich persönlich traue mir keine Bewertung der Pipeline eines Pharmaunternehmens zu. Auch nicht bei dem anderen Wert, den du genannt hast, nämlich Johnson & Johnson. Nur dort kann man immerhin sagen, das Portfolio ist sehr, sehr breit diversifiziert. Übrigens nicht nur Pharma, sondern ein Drittel Medizintechnik, wo man zuletzt auch stark investiert hat, wo man gute Margen und gute Wachstumszahlen zeigt. Und darüber hinaus ist man im Pharma-Portfolio nicht so abhängig von einzelnen Medikamenten wie eine Merck. Das heißt, man hat auch jetzt nicht den Superrenner, der dann einen Kurs schnell nach oben katapultieren kann, aber in der Breite interessante Erlösströme. Und bei solchen Konzernen wie Johnson & Johnson hat man es ja immer wieder mal, dass sie so ein bisschen fett werden, dass sie auch vielleicht in der Wahrnehmung der Börse mal nach unten gehen. Aber jetzt mag man den Marktführer ja wieder. Jetzt schätzt man ja auch die Diversifikation bei Johnson & Johnson wieder. Denn die Aktie schickt sich ja immerhin an, ihr Allzeithoch aus 2022 jetzt wieder zu knacken und damit auch diesen, ich nenne es mal Pandemiekater, wieder zu überwinden. Also grundsätzlich nicht einfach nur antizyklisch investieren. Ich kaufe irgendetwas, was stark gefallen ist und hoffe, dass es wieder steigt, sondern frag dich bei jedem Wert, was ist der Katalysator, warum das wieder steigen soll, was muss passieren und kann ich realistisch einschätzen, ob das passieren kann oder ob das eher unwahrscheinlich ist. Steff Klein mag Konsumgüter und hat sich eine Aktie herausgepickt, die hierzulande gar nicht so bekannt ist, nämlich Church & Dwight. Und die Frage dazu ist, ja, ist die Bewertung eigentlich jetzt interessant? Müssen wir erstmal einen Schritt zurückgehen. Church & Dwight, wer ist das überhaupt? Konsumgüterhersteller, der vor allem in den USA aktiv ist. 80% der Umsätze machen die auf dem Heimatmarkt und mit 6 Milliarden Dollar Umsatz sind sie natürlich ein großes Unternehmen, aber im Vergleich zu Procter & Gamble mit 84 Milliarden Dollar dann doch eher zweite Liga. Aber wir kennen das ja vom Fußball, da ist in der zweiten Liga ja manchmal auch mehr los und ja, so war es zumindest über lange Zeit auch bei den Konsumgütern. Church & Dwight, super spannendes Unternehmen, vor allen Dingen aufgrund der Strategie. Die haben ein Portfolio mit insgesamt etwas mehr als 2 Dutzend Marken, aber nur 10 wirkliche Kernmarken, sogenannte Power Brands. Und die werden kontinuierlich ergänzt durch Übernahmen. Und während ich ja ansonsten bei Übernahmen immer erstmal kritisch bin und mir sage, naja, Übernahme kommt nicht nur von irgendwas übernehmen, sondern auch von sich übernehmen, muss man sagen, Church & Dwight macht das richtig gut. Track Record, was Integration und Synergien angeht, ist wirklich bemerkenswert. Allein in den letzten 10 Jahren 1,5 Dutzend Unternehmen integriert und das höchst erfolgreich. Wenn wir mal ein bisschen über die Marken sprechen wollen, also am bekanntesten wohl Arm & Hammer, da gibt es Backpulver, Waschmittel und Tierpflege. Das ist also ein ziemlich breit gestreckter Brand. OxiClean kennt man vielleicht noch, den Fleckenentferner oder Die Transaktion ging dann auch durch die Medien. 2013 hat man den Mundpflegehersteller TheraBreath übernommen. Langfristig dieser Track Record, den ich beschrieben habe, auch Treibstoff für die Aktie. Church & Dwight ist so einer von diesen Super-Compoundern mit dem klassischen Luro-Chart. Also links unten nach rechts oben läuft die Kursgrafik. In den letzten 20 Jahren hat sich die Aktie inklusive Dividenden mehr als verzehnfacht. Und selbst in der Finanzkrise gab es nur einen Rücksetzer von nicht mal 30%. Und das reflektiert schon dieses wirklich stabile Business und die entsprechende Wertschätzung. Aber wie viele Konsumgüterhersteller tut sich eben auch Church & Dwight derzeit schwer. Ja, umsatzseitig sieht das nach wie vor gut aus. 40% mehr Umsatz als vor 5 Jahren ist großartig, aber das operative Ergebnis, das stagniert seit 2020 und dann ganz unten in der Gewinn- und Verlustrechnung, das Ergebnis je Aktie, der Nettogewinn, der liegt mit knapp $2,40 dann doch recht deutlich unter den $3 pro Aktie, die wir 2020, 2021 gesehen haben. Ja, die Kunden werden preissensitiver. Dazu belasten auch die Zölle dieses Jahr allein mit $190 Millionen. Und wenn wir uns anschauen, dass der Free Cash Flow von Church & Dwight zuletzt bei knapp $1 Milliarde lag, dann ist diese Belastung durch die Zölle schon wirklich signifikant. Dass die Aktie jetzt seit 5 Jahren irgendwie auf der Stelle tritt, hat also mit Blick auf die Ergebnisentwicklung nicht wirklich dazu geführt, dass die Bewertung deutlich runtergekommen wäre. Zwar wird Church & Dwight jetzt aktuell nicht mehr so mit dem 30-fachen Gewinn bewertet wie in der Vergangenheit, aber das 25-fache ist nach wie vor eine ordentliche Hausnummer für ein Unternehmen, das derzeit eben organisch nicht wächst und jetzt wirklich auf Akquisitionen und entsprechende Erfolge angewiesen ist. Also ist gut möglich, dass die Aktie, bevor es da wieder eine andere Wahrnehmung auch an der Börse gibt, zunächst mal die Bewertungstiefs aus dem Jahr 2018 testen muss. Da waren wir bei Faktor 20. Und wenn man das einfach mal bei einem stagnierenden Gewinn extrapolieren würde, würde das zunächst heißen, dass da durchaus noch 20% Luft nach unten wäre. Andreas Darmstadt fragt, welche ETFs haben eine Teilfreistellung, insbesondere Monatszahler-ETF? Ach Gottchen, da müssen wir erstmal erklären, was ist denn Teilfreistellung? Das ist etwas, was es seit der Novelle des Investmentsteuergesetzes vor 7 Jahren jetzt gibt, weil Fonds keine Quellensteuer mehr erstattet bekommen, gibt es ein Goodie, das Erträge teilweise steuerlich nicht mehr belastet sind. Und in der höchsten Stufe bedeutet das, dass 30% der Erträge von der Steuer freigestellt sind. Das ist die maximale Ausbaustufe der Teilfreistellung und sie wird gewährt für alle Fonds, inklusive natürlich ETFs, denn das sind auch Fonds, die einen Aktienanteil von über 50% haben. Und wenn wir jetzt über Monatszahler-ETFs sprechen, dann gilt das zum Beispiel auch für die Premium-Income-ETFs von JP Morgan, zu denen wir ja hier auf dem Kanal auch eine eigene Folge, einen richtigen Deep Dive in diese Struktur mit Aktien und dem sogenannten Options-Overlay haben, der es dir ermöglicht, eben nicht nur Dividenden ausgeschüttet zu bekommen, sondern zusätzlich auch noch Optionsprämien. Und das ist gleichzeitig der wesentliche Fall für einen solchen Monatszahler. Und übrigens, nicht alles, was aussieht wie eine Aktie, ist auch im steuerlichen Sinne vor dem Hintergrund der Teilfreistellung eine Aktie. Das wissen alle, die ETFs oder Fonds haben, in denen im hohen Maße US-amerikanische REITs, also Immobilienaktien, Real Estate Investment Trusts, enthalten sind. Die verhalten sich zwar so wie Aktien, die funktionieren auch so wie Aktien, aber sie gelten eben steuerrechtlich nicht als Aktien, weshalb diese Fonds mit hohem REIT-Anteil sich sehr schwer tun, diese höchste Stufe der Teilfreistellung nach deutschem Recht zu erreichen. Patrick Wingenfeld geht gerne auf Hauptversammlungen und würde gerne mal wissen, warum für den Besuch der Hauptversammlung, sprich für das Ausstellen der Eintrittskarte, Gebühren anfallen. Tja, dieses ganze Thema Aktienverwahrung und dann die Schnittstelle rüber zwischen Unternehmen und Depotstelle, was die Wahrnehmung der Aktionärsrechte angeht, das ist tatsächlich immer noch eine weitgehend händische Geschichte. Das ist eine mühsame Sache. Manchmal werden da sogar noch Faxe hin und her geschickt zwischen Depotstellen und Unternehmen, was die Eintrittskartenbestellung angeht. Und deswegen ist das ein zusätzlicher Aufwand, der in irgendeiner Form vergütet werden muss. Und da die Unternehmen diese Kosten leider nicht covern, trifft es dann die Aktionärinnen und Aktionäre. Ich persönlich habe ja die Hoffnung, dass da immer mehr digitalisiert wird. Und wenn Unternehmen Namensaktien haben und das alles dann auch selbst erledigen können, dann ist das auch für Aktionärinnen und Aktionäre am Ende effizienter. Und jetzt haben wir einen richtig sympathischen Namen, nämlich FCB Mainz. Also wenn FCB für FC Bayern steht, dann gibt es da schon mal einen Daumen hoch. Und mit einer spannenden Frage, nämlich welche Tools und Internetseiten ich denn nutze für Aktienanalyse, wo es wichtige Daten und die nötigen Informationen gibt, um sich eine Meinung zu bilden. Und da muss ich zunächst immer sagen, ja, die Basis sind tatsächlich kostenlose Quellen, die kannst und solltest du auch nutzen. Also Google Finance für Kurse ist einfach schnell, ist usable und ist großartig, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und wenn du schnell mal einen Blick in eine Bilanz, in eine Gewinn- und Verlustrechnung, in eine Cashflow-Rechnung oder auch auf Schätzungen für Unternehmensgewinne werfen willst, sprich auf Unternehmensprofile, dann ist zum Beispiel Fiscal.ai eine Alternative. Da ist ein hochkomplexer Aktienscreener dran, da ist eine Datenbank mit sehr viel Tiefe dran, 20 Jahren. Ja gut, die kriegst du nicht kostenlos, aber die letzten 5 Jahre sieht man, glaube ich, auf den ersten Blick. Und das ist schon super für einen ersten Eindruck. Und wenn man tiefer einsteigen will, bin ich persönlich sowieso ein großer Fan davon, Primärquellen zu nutzen, also zum Unternehmen zu gehen, auf die Unternehmenswebsite, Geschäftsbericht runterladen, Pressemitteilung, Quartalsberichte, das zu lesen, was das Unternehmen wirklich selber rausgibt und sich daran eine Meinung zu bilden. Und wenn man dann wirklich meint, man muss unbedingt noch Geld ausgeben für die Aktienanalyse, dann in jedem Fall ausführlich testen und auch dich wirklich fragen, tja, was brauchst du denn? Brauchst du zum Beispiel einen Aktienscreener, der dir die Möglichkeit gibt, aus, was weiß ich nicht, 5000 Aktien genau diejenigen herauszufiltern, die in dein Beuteschema passen? Und zwar, wie das halt sich für einen Screener gehört, rein auf Basis von Kennzahlen. Oder willst du doch eher einen Börsendienst haben, der dich an die Hand nimmt, der nicht nur schnelle Tipps gibt, sondern dir wirklich erklärt, wie er zu Einschätzungen kommt und dadurch auch dein eigenes Wissen und dein eigenes Mindset weiterschult mit einem entsprechenden Lerneffekt. Da kannst du eine ganze Menge testen, finde das für dich selbst raus. Ich persönlich bin nach wie vor der Meinung, es gibt tolle Dienste, aber man kann Aktienanalyse auch komplett ohne irgendwelche Abonnements und zusätzliche Kosten machen. Allein auf Basis dessen, was es im Internet an kostenlosen Tools gibt. Irgendwer, irgendwas scheint mir in den sozialen Netzwerken zu folgen und sieht, dass ich gerne Charts zeige und fragt sich, wie kommen die Charts eigentlich zustande? Kannst du dazu mal ein How-To machen? Ach naja, also da braucht man eigentlich kein How-To. Die meisten Charts, die ich erstelle, erstelle ich tatsächlich mit Google Sheets. Also jeder, der ein bisschen Excel-Kenntnisse hat, kann das auch machen. Google Sheets ist kostenfrei und naja, man braucht natürlich auch die Daten dafür und auch die liefert Google, zumindest die Kursdaten. Da gibt es nämlich in Google Sheets eine tolle Funktion, die nennt sich Google Finance und über die kann man aktuelle Kurse anzeigen, Kurshistorien abrufen, Marktkapitalisierung und noch einiges mehr. Ist großartig dokumentiert im Internet Google Finance, was die Funktion alles kann. Und dann kannst du dir das selbst dort entsprechend zusammenstellen, inklusive der Charts, die ich immer so mache. Beispielsweise unter Wasser, wo man dann erkennt, wie stark und wie lange Kurse auch mal eine Durststrecke durchleiden können. Das Einzige, was immer ein bisschen mühsam ist, das ist dann, wenn es um Total Return Charts geht, also Dividenden dazu packen, die gibt es nicht bei Google Finance, aber bei vielen Unternehmen kann man sich das einfach von der Website kopieren, hat dann auch eine Tabelle, programmiert man sich ein kleines Sheet dazu und dann hat man es auch. Oder man geht einfach öfter mal in meine Social Media Accounts, da findet man dann immer dann, wenn es relevant ist, irgendwie auch ein Total Return Chart. Und für alle diejenigen, die sagen, ach nee, aber einzelne Aktien und sowas brauche ich gar nicht, ich will eher auf Indexdaten schauen, na, dafür gibt es ein großartiges kostenfreies Tool, nämlich auf der Website von MSCI. Da sind alle gängigen Indizes dokumentiert mit Daten zurück, teilweise bis vor 2000, inklusive Dividende in verschiedenen Währungen. Das kann man sich grafisch anzeigen lassen und da kannst du dir einen schönen Eindruck vom Verlauf von Indizes verschaffen, die vielleicht erst gerade als ETF auch handelbar sind. Dort hast du bei MSCI für dich als Privatanlegerin, als Privatanleger kostenlos die komplette History zum Download. Wenn dir diese besondere Folge gefallen hat, dann erzähl es gerne weiter und schick uns noch mehr Fragen. Gerne als Sprachnachricht, aber passt auch als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital oder an mich @cwröhl. Und ansonsten hinterlass uns gerne eine Bewertung, gib uns Sterne und schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen oder was wir sonst hier im Podcast besprechen können. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien und per E-Mail unter podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.